Fever Pitch, der Fußballpodcast. Heute mit Pit Gottschalk.
Fever Pitch Podcast am Donnerstag und heute ist er wieder mit dabei. Pit Gottschalk. Hallo Pit.
Ja, hallo Malte. Hast du mich am Montag vermisst in der ersten Folge Fever Pitch Podcast ohne mich?
Ich muss jetzt sagen, ja, oder?
Nee, du darfst frei entscheiden und trotzdem mir ein paar Rosinen zuwerfen.
Ich habe dich vermisst als reingerätschender Mitfrager, aber ansonsten freue ich mich auf jeden Fall, dass du heute natürlich wieder dabei bist und dann auch ganz aktiv wieder da teilnimmst.
Es war auch wirklich geballte Kompetenz, die du da aufgeboten hast, aber heute haben wir auch viel Kompetenz da und jetzt rede ich nicht von mir, sondern von unserem Gast, den wir heute haben. Er ist mein zweitliebster Chefreporter in meiner Karriere gewesen und deswegen freue ich mich, dass er da ist. Zweitbester sage ich natürlich aus einem Grund und werde das nachher auflösen.
Dann sind wir gespannt. Christian Falk, der Fußballchef der Bildgruppe, ist der Mann, den Pit eben. Ja, so ist das ein Lob. Christian, hallo erstmal.
Servus aus München, dem Epizentrum des deutschen Fußballs, muss man sagen. Und auch ich bin sehr gespannt, wer der Lieblingschefreporter sein soll. Also normalerweise als Münchner geht man immer von der Spitze aus. Also bin schon ein bisschen neidisch.
Ja, Pit, willst du das jetzt schon auflösen oder erst später?
Naja, also wenn ich so etwas sage, hat das zwei Gründe. Zum einen ärgere ich den Christian Falk sowas von gerne, weil ich weiß, das wird ihn jetzt beschäftigen, wer ist die Nummer eins und warum bin ich nicht die Nummer eins. Ne? Deswegen ist das so. Und zweitens, alle anderen tollen Reporter, die mit mir zusammengearbeitet haben, werden sich jetzt fragen, bin ich womöglich die Nummer eins und werden mich deswegen auch fragen. Vielleicht löse ich am Ende des Podcasts auf, wer der liebste Chefreporter ist. Es wird wahrscheinlich sehr überraschend sein.
Dann werden wir das als Leitmotiv vielleicht durch diese Folge mitnehmen. Ansonsten, du hast es schon gesagt, Christian, Epizentrum des deutschen Fußballs, die Bayern. Das ist natürlich das Thema, über das wir sprechen müssen. Du bist ja auch der Mann, der den grünen Haken auf Twitter eingeführt hat.
Ja, das stimmt. Jeder hat so ein bisschen sein Erkennungsmerkmal. Here we go, Fabrizio Romano, der momentan ja auch wieder sehr, sehr groß in der Presse ist. Und es gibt auch den grünen Haken, auch das Rote Kreuz, muss man sagen, das lesen die Kollegen nicht so gern. Das ist dann das Not True. Aber ich muss fairerweise sagen, ich habe mir selber auch schon mal ein Not True gegeben. Also da muss man halt mal durch.
Aber meine Frage, Mr. True, ist das jetzt auch so richtig dein Slogan, dass du Mr. True bist und damit das Fallbeil hast, was richtig ist und was falsch?
Naja, man muss ja sagen, ich bin ja nicht nur der Mr. True, ich bin ja auch der Bayern-Insider, also ich habe da so ein paar alter Egos. Bei Mr. True, muss ich sagen, habe ich irgendwann mal eingeführt, weil ich hatte da mal über, ja, die Rolle des Journalismus gelesen in den heutigen Zeiten und wir sind jetzt oft nicht mehr die alleine das Recht haben, irgendwas zu verkünden. Das machen die Spieler teilweise selbst, das machen die Influencer, aber ich finde, wir sind immer noch diejenigen, die das einordnen müssen und bei den ganzen wirklichen Nachrichten, die durchs Netz fliegen, dachte ich mir, man kann einfach zum Beispiel auf X auch nicht ewig schreiben, deshalb ordne ich mal schnell ein und ordne die Gerüchte in True und Not True ein. Also ich halte mich jetzt nicht für die einzige Kapazität, aber ich versuche in dem, wo ich mich auskenne, da Ordnung reinzubringen.
Du hast eben gesagt, dass du dir auch selbst mal ein Not True gegeben hast. Fällt das schwer, auch selbst Fehler einzugestehen?
Ja, natürlich ist, aber ich glaube, jedem Journalisten tut es am meisten weh, wenn er einmal nicht richtig lag. Man muss sagen,
was war das denn für eine Geschichte, die nicht richtig war?
Ah, das hat wirklich wehgetan. Also das war tatsächlich einmal bei Xabi Alonso, ausgerechnet Xabi Alonso. Ich wusste aus sehr, sehr zuverlässiger Quelle, dass Gladbach, und da ist auch wieder Max Eberl mit dem Spiel, mit ihm Gespräche geführt haben und das war eigentlich an und für sich schon eine sehr, sehr gute Exklusivinformation, aber leider eine Umdrehung zu weit. Wir haben dann tatsächlich vermeldet, dass sie sich schon einig sind. Ich kann leider aus Gründen des Quellenschutzes jetzt nicht erklären, wo der Fehler passiert ist. Es hat mich tatsächlich sehr, sehr geärgert. Es war auch so ein bisschen, man lässt sich manchmal auch treiben. Ich saß im Flieger schon auf der Startbahn und ich wusste jetzt nicht, wenn ich jetzt 2 Stunden damals auch kein WLAN in dem Flieger nicht wirklich reagieren kann. Und ich hatte eine Information bekommen, die ich dann in der Kürze aber auch falsch verstanden hatte. Und dann war es leider raus. Ich muss sagen, ist natürlich dann immer schlecht, wenn sowas passiert. Es war jetzt nicht komplett falsch, aber leider am Ende das Entscheidende nicht richtig. Und dann muss man sich selber auch mal ein Not True geben.
Wie true ist denn deine Meisterrechnung noch, die du vor ein bisschen mehr als einer Woche aufgestellt hast? Die hat Pitt ja in der letzten Woche hier im Podcast auch lang und breit zitiert und darauf ja letztlich auch seine eigene Hoffnung begründet, dass vielleicht da doch noch ein bisschen Spannung reinkommt. Du hattest also bei Bild ausgerechnet, was passieren muss, damit Bayern noch Chancen auf die Meisterschaft hat. Hast du das alles nach dem Freiburg-Spiel eingestampft?
Nein, also ich muss ja wirklich sagen, ich lag ja wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr lange.
Was, beide Ergebnisse falsch getippt? Was erzählst du denn da?
Na, das ist ja im Fußball so, ein Ergebnis hängt ja meistens vom Mann ab. Bis zur 87. Minute hatte ich eigentlich mein 2:1 der Bayern in Freiburg komplett richtig. Dann passierte der Ausgleich und ich sag mal, das ist ja eigentlich genau das Ding gewesen. Also wenn Bayern da in Freiburg gewinnt, Leverkusen 2 Tage Nervenkrieg hat, dass sie jetzt unter Druck stehen, dann hätte mich mal interessiert, wie sie in Köln spielen, wenn Bayern natürlich das selber verkackt und dann in der 87. Minute eben den Ausgleich kriegt, dann kann Leverkusen befreiter ins Spiel kommen. Das ist ja eigentlich genau das, was ich mit dieser Rechnung zeigen wollte, dass Bayern, und es ist ja wieder jetzt Sonntagsspiel bei Leverkusen, wenn die immer wieder Druck aufbauen, dann hätte ich Leverkusen gerne gesehen, wie sie damit umgehen. Aber wenn die Bayern natürlich ihre eigenen Hausaufgaben nicht machen, dann sind sie selber schuld. Allerdings nicht nur Pitt hat darauf reagiert, wirklich Leute vom FC Bayern, die wir sehr, sehr hoch im Organigramm stehen, von dem Thomas Tuchel ja immer so gerne erzählt, haben sich danach bei mir gemeldet und haben auch gesagt, naja, so unwahrscheinlich ist es ja gar nicht, dass wir noch Meister werden können. Also ich war nicht der Einzige, der dran geglaubt hat.
Der Vorsprung von Leverkusen auf Bayern München an der Tabellenspitze beträgt jetzt 10 Punkte. Ist diese Messe jetzt gelesen? Wird Leverkusen deutscher Meister? Würdest du dich jetzt festlegen wollen?
Nee, lege ich mir immer noch nicht fest. Ich hätte letzte Saison auch Dortmund die Meisterschaft wirklich schon unterschrieben, geschickt gehabt am letzten Spieltag, vor dem letzten Spieltag. Jetzt sind es noch so viele Spiele, also ich würde gerne noch ein bisschen abwarten. Leverkusen hat noch nie verloren in der Saison und man weiß ja auch nicht, wie diese Mannschaft, die ja jetzt nicht so titelerfahren ist, muss man sagen, reagiert, wenn sie mal verlieren. Klar, 10 Punkte sind ein Brett, aber wie gesagt, also letzte Saison hat auch keiner mehr an die Dortmunder Meisterschaft geglaubt. Also ich warte noch ein bisschen ab.
Kann der Dreifachtanz auf den Hochzeiten da für Leverkusen vielleicht zum Entscheidungskriterium werden?
Nein, ich glaube, das hat Alonso wirklich sehr, sehr gut gemacht. Er hat da wirklich ein sehr, sehr glückliches Händchen bewiesen. Ich fand ja auch sehr, sehr mutig, wo er den Torwart da mal kurz in der Liga schon mal gewechselt hat, um das zu testen, wie das denn laufen wird. Also das glaube ich nicht. Ich sage immer, wenn Bayern wirklich ins Rollen gerät und nach der Champions League, jetzt glaube ich, das könnte eine Initialzündung sein und die eine Serie starten, die sie immer wieder starten können. Das betone ich immer, Bayern kann einfach jedes Spiel gewinnen bis zum Saisonende. Das ist bei der Qualität drin. So viel kann Thomas Tuchel da jetzt auch nicht falsch machen. Aber dann möchte ich Leverkusen sehen. Und das ist bis jetzt noch nicht passiert. Aber klar, mit jedem Spieltag, wo es näher ans Ende rückt, wird es unwahrscheinlicher.
Das Thema des Tages.
Unter der Woche hat Bayern München dann wieder wie Bayern München gespielt und Lazio Rom 3-0 in der Champions League besiegt. Wenn das schiefgegangen wäre, so wie in den Wochen vorher in der Bundesliga, hätte Bayern München noch den Trainer Thomas Tuchel unter Vertrag?
Also ich sage mal, zum jetzigen Zeitpunkt des Podcasts ja, weil sie tatsächlich keinen Plan B haben und keinen Plan B hatten. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass er das Ende der Saison beim FC Bayern auf dem Trainerstuhl erlebt hätte. Da wäre einfach zu viel Druck aufgebaut worden. Klar, auch von uns Medien, aber auch intern und natürlich auch von der Mannschaft, die ja jetzt wirklich nicht ganz glücklich waren zuletzt in der Beziehung mit Thomas Tuchel. Also das wäre schwierig geworden. Es ist wirklich noch lang bis zum Saisonende. Wir haben jetzt März. Das wäre wirklich sehr, sehr anstrengend für alle Beteiligten gewesen. Ich glaube, das hätte man dann anders lösen müssen. Mich hätte auch interessiert, wenn sie da geholt haben. Es gab ja ein paar Vorschläge. Lothar Matthäus hat den Gerland ins Spiel gebracht. Ich glaube, Miro Klose wäre vielleicht auch noch ein Name gewesen, der bis jetzt noch nicht gespielt wurde. Also wenn die Titel alle futsch gewesen wären, dann glaube ich, hätte man eine andere Lösung gefunden.
Was ist passiert zwischen dem Chaos-Spiel in Freiburg und diesem Lazio-Triumph am Dienstag? Plötzlich war ja ein ganz neues Gesicht des FC Bayern zu sehen. Was muss da passiert sein in der Mannschaft? Du bist Bayern-Insider, du weißt das.
Ja, ich habe ja schon vor dem Spiel in Freiburg kleine Hoffnung gehabt. Ich weiß, dass sich so ein kleiner Mannschaftskern da mal ein bisschen zusammengesetzt hat und gesagt, jetzt müssen wir das mal selber in die Hand nehmen und dürfen uns da auch gar nicht jetzt irgendwie von außen oder vielleicht auch vom Trainer da dauernd immer verwirren lassen. Man sagt, Thomas Tuchel hat ja die Mannschaft auch ein bisschen, die einzelnen Spieler immer wieder geschwächt. Das hat man in der Saison auch gemerkt. Aber wenn es um Champions League geht, da haben natürlich die Spieler ihre eigenen Aktien drin und da wollen sie alle gut ausschauen. Die haben teilweise ja auch Verträge, wo sie sagen, wir wollen jetzt mal ein bisschen pokern, kriege ich einen neuen Vertrag, will ich bei Real Madrid landen. Und dann muss man sagen, Thomas Tuchel ist ja auch ein bisschen zu seinem Glück gezwungen worden. Also ich finde, Thomas Müller ist ja wirklich dieses Beispiel schlechthin. Also wer ihn wieder beobachtet hat gegen Lazio Rom, na klar, er ist jetzt nicht die Nummer 10, wie man sich das klassisch schnitzen würde. Er ist kein Zinedine Zidane. Er hat vielleicht durchschnittlich gespielt, aber in den entscheidenden Momenten, da ist Thomas Müller Weltklasse. Er schießt das Tor, er bereitet eins vor. Er hätte noch zwei Assists haben können, wenn die verwandelt worden wären. Und die Kleinigkeiten, er ordnet die Mannschaft auf dem Feld. Wer seine Bewegungen gesehen hat, das ist immer ganz lustig, was der dann immer für Gestiken hat. Er hat immer so auf Schulterhöhe mit den Armen und Händen gewedelt. Das hat immer so geheißen, weitermachen, weitermachen. Da ist dann einfach Struktur drin.
Wie viel hat denn vielleicht auch diese Motivationsrede von Thomas Tuchel vor dem Spiel bewirkt, der ja dann offensichtlich einer Tür etwas Dollar zu Leibe gerückt ist?
Nein, also ich glaube, das ist, war nur eine Nebenerscheinung. Ich habe die Spieler nach dem Spiel auch gefragt, wie und was das passiert ist. Die wussten gar nicht, bei welcher Szene das passiert ist. Also ja, also ich glaube, was der Trainer da jetzt sagt, ich glaube, wichtig ist, wie er aufstellt. Und ich habe schon gesagt, ein bisschen zu seinem Glück gezwungen worden. Ich finde, ich bin ein großer Fan von Matthijs de Ligt. Also der hat ein überragendes Spiel geliefert als Verteidiger. Das betone ich sehr an der Stelle, weil er ist immer auf die Bank gesetzt worden, weil seine Spieleröffnung nicht so klasse ist. Und ich hatte Matthijs dann auch noch im Gang dann der Arena getroffen, habt ihm auch zugerufen, Matthijs, na, ist vielleicht doch besser zu verteidigen als eine Spieleröffnung. Hat er gelacht, wollte jetzt nichts dazu sagen, wäre auch schlecht an seiner Position gewesen, aber genau das ist es. Also was hilft mir, wenn Upamecano den besseren ersten Ball spielt, wenn er dir dann letztendlich 3-4 Spiele verliert durch individuelle Fehler, also so viele Tore
und vom Platz,
und vom Platz fliegt zweimal. Und ich sag, de Ligt, der ist Bayern-like, das ist echt ein Leader-Typ. Der war in sehr, sehr jungen Jahren schon Kapitän bei Ajax Amsterdam. Der ist Bayern-Fan, der identifiziert sich mit dem Club. Und es gab eine Szene, die fand ich war sehr bezeichnend, muss ich einer der Römer, da im 16er der Bayern verletzt hat, weil er irgendwie versucht hat, an den Ball zu kommen. Und de Ligt, der stand da einfach nur da und dabei hat er sich der andere wehgetan. Also so muss ein Verteidiger sein.
Ein Tor mit der Schlacht.
Gibt es da schon Listen jetzt, welche Spieler gehen müssen, welche kommen werden? Führst du da auch Buch darüber, wie groß der Umbruch im Sommer werden wird? Oder muss man erstmal den neuen Trainer abwarten?
Also tatsächlich, Pitt, da schlägt ein altes Sportbild gehen als Ex-Chefredakteur anscheinend noch mit. Arbeite ich natürlich gerade an der Liste, aber nicht nur ich, sondern vor allem Max Eberl und Christoph Freund, die sitzen gerade zusammen und machen da Spielerlisten.
Für unsere Zuhörer, das sind nicht deine Kollegen, auch wenn du mit denen zusammenarbeitest, sondern die Bayern-Verantwortlichen für den Kader, ne? Nur damit es auch Zuhörer wissen.
Wer sie noch nicht kennt, einer Sportvorstand seit kurzem, einer Sportdirektor schon ein bisschen länger, die sind jetzt da wirklich dran. Nicht so Bayern-like, wir wissen, wie da oft in der Vergangenheit auch Transfers gemacht wurden, manchmal aus dem Bauch heraus, aus Uli Hoeneß Zeiten, da wurde mal kurz die Sportschau geschaut und dann eingekauft, aber die setzen sich jetzt hin, machen Spielerlisten, ich habe gehört 3 bis 5 Namen für jede Position, auf der gesucht wird, und wir versuchen jetzt die Namen zu knacken. Pitt, sei mir nicht böse, du hättest mich früher umgebracht, hätte ich jetzt einen der Namen, die ich recherchiert habe, jetzt schon verraten, die gibt's erst am Mittwoch.
Ja, aber hier darf man sich frei äußern, das ist ja quasi unter uns hier. Auf wie vielen Positionen sucht man denn und auf welchen konkret?
Naja, es ist natürlich schon so, dass sie wirklich das groß anlegen. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass die Schlüsselposition weiter die Sechserposition sein wird, so gut es der junge Pavlovic macht. Und auch von dem muss ich sagen, halte ich sehr, sehr viel, hat er sehr, sehr gut gemacht gegen Rom. Aber natürlich so ein junger Spieler, da kannst du als Bayern natürlich jetzt nicht komplett die Zukunft jetzt schon drauf bauen. Da brauchst du auf jeden Fall noch eine Alternative, einen erfahrenen Spieler. Wie groß und wie teuer das ausfällt, das wird jetzt die Frage sein. Und das wird auch der Schlüssel dieser Liste sein. Man hat ja in der Vergangenheit ja jetzt gesehen, man bekommt nicht immer den Plan A. Das hat ja gerade das Wintertransferfenster gezeigt. Und man muss auch schauen, wie man das Geld ein bisschen gewichtet. Was passiert mit Alphonso Davies? Kriegt man einen Serge Gnabry verkauft? Bei Goretzka, da ist es ja so, dass der Verein gerne verkaufen würde. Leon Goretzka sieht seine Zukunft weiter in München. Also da gibt es noch einiges zu klären.
Auf jeden Fall habt ihr in der Sportbild geschrieben in dieser Woche, dass im Sommer einiges auf dem Transfermarkt passieren soll. Zumindest sind 100 Millionen Euro, die eigentlich vorgesehen war, laut Sportbild für den Bau des neuen Mannschaftstraktes erstmal auf Eis gelegt worden, um zu gucken, was nehmen wir davon denn vielleicht für die Mannschaft?
Ja, das ist so. Also da gab es natürlich eine Aufsichtsratssitzung, da hat man es besprochen. Man war auch nicht so weit mit diesen Umbaumaßnahmen. Da gibt es auch einen alten Trakt, der vielleicht abgerissen werden muss. Also, und dann hat man gesagt, nee, jetzt dann stellen wir das ein bisschen zurück und dann schauen wir mal, wie viel Eberl denn ausgeben will. Diese Pläne, die gibt's eben noch nicht von Eberl, da ist er tatsächlich erst dran. Und wenn Sie da sehen, okay, so und so viel wird fällig, dann muss man wieder tief in die Tasche greifen. Das Schöne am FC Bayern ist, ich werde auch immer gefragt nach dem Festgeldkonto, und was weiß ich, der FC Bayern, wenn er will, dann kann er richtig viel Geld ausgeben. Er muss natürlich auch ein, zwei Spieler verkaufen, aber das ist dann möglich. Aber das müssen Sie jetzt erstmal sehen. Ich finde, wer das Spiel gegen Rom gesehen hat, vielleicht braucht es auch gar nicht so viel. Ich habe den Kimmich auf rechts nach wie vor als gut gesehen, warum er den Boyer gekauft hat, da frage ich mich heute noch. Auch das ist immer so ein Punkt, wo ich sage, der Trainer will und will und will, dann holt man einen Boyer, der ist natürlich jetzt verletzt, dann holt man einen Saragossa, unbedingt, im Sommer wäre er gekommen, dann zahlt man nochmal extra Geld, dass er im Januar kommt und gespielt hat er bisher kaum bis gar nicht. Also da ist halt echt viel Geld, muss man sagen, ein bisschen auch verbrannt worden.
Wie frei ist Max Eberl bei der Kaderplanung oder andersherum, welchen Einfluss haben Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge noch?
Na gut, also diese zwei Granden, die werden immer Einfluss haben beim FC Bayern. Ich glaube, gerade bei der Trainerthematik ist man gut beraten, sie ins Boot zu holen. Bei den Spielern, das ist tatsächlich Tagesgeschäft. Natürlich werden sie gefragt, aber Max Eberl hat ein breites Kreuz. Also wenn der jetzt dann sagt, die und die Spieler, die wollen wir, die brauchen wir, dann muss er sich da nicht einzelnes Okay einholen. Eher die Problematik, er muss natürlich auch Spieler verpflichten, die der zukünftige Trainer dann auch aufstellt. Und das ist natürlich ein wirklich schwieriger Spagat, den er momentan machen muss. Deshalb, die Listen sind schön und gut, aber wenn er nicht weiß, wer Trainer sein wird, dann wird es halt auch schwer.
Die Trainerliste ist aber deutlich kürzer als das, was jetzt pro Position bei Spielern notiert wird. Soll sich ja wirklich nur um zwei Namen handeln, oder?
Naja, zwei Namen ist jetzt ein bisschen kurz gesprungen, aber sagen wir mal so, es gibt einen Namen, der überstrahlt alles und das ist nun kein Geheimnis mehr. Das ist der Xabi Alonso, aber man weiß auch nicht, kommt er oder kommt er nicht? Also es gab ja die ein oder andere Meldung in der Woche, das kann ich nicht bestätigen. Ich meine, Xabi Alonso, der wohnt nicht auf dem Mond, der hat inzwischen auch schon mitgekriegt, dass der Bayern, FC Bayern interessiert ist, aber er hat sich noch nicht committed und auf dieses Signal wartet der FC Bayern. Wenn der sagt, ich kann es mir vorstellen, dann gehen die all in. Allerdings, das ist noch nicht passiert und natürlich muss man sich dafür wappnen, wenn er denn wirklich Nein sagen sollte. Man hat es ja schon das ein oder andere Mal in München erlebt, wo es nur einen Plan A gab. Ich erinnere mich damals, als Uli Hoeneß alles auf eine Karte gesetzt hatte und unbedingt wollte, dass Jupp Heynckes verlängert. Rummenigge und Brazzo waren damals schon mit Tuchel klar. Das hat sich dann zerschlagen, weil Hoeneß einfach festgehalten an Herrn Heynckes und wie man dann endlich angerufen hat bei Thomas Tuchel, dann hatte der schon zugesagt bei Paris. Am Ende wurde es Niko Kovac und ich glaube, in diese Situation, dass man sagt, okay, wir sind nicht vorbereitet, will man einfach nicht mehr kommen.
Täte sich Alonso denn aus deiner Sicht einen Gefallen, wenn er zu Bayern ginge in der aktuellen Situation?
Ja, man muss sagen, also man kann da jetzt nicht so viel verlieren. Also das ist ja gerade diese interessante Frage. Klar, er kann loyal zu Leverkusen sein, sagen, hey, ich bin jetzt dann hier erst in meiner ersten Trainerprofi-Station, nächstes Jahr Champions League. Will ich bleiben? Ich habe eine Mannschaft geformt, mit der ich arbeiten kann, die meinen Fußball spielt. Wäre eine sehr, sehr einfache Entscheidung für ihn. Allerdings, wenn er natürlich jetzt das Double holt, ist es natürlich auch schwierig, das nochmal zu toppen. Es werden ihm wahrscheinlich Spieler von dieser Erfolgsmannschaft weggekauft werden. Also wenn er eine Garantie hat, dass alle bleiben, ja, dann kann ich mir vorstellen, er bleibt. Aber wenn er jetzt weggeht, geht er zum FC Bayern, dann muss man sagen, wahrscheinlich ein Vizemeister, Champions League-Titel. Da müssen wir immer ein bisschen warten. Die Chancen sind jetzt in der Champions League nicht immer so klar, dass man sagt, auf das kann man jetzt auch bauen. Also er kann es eigentlich nur besser machen. Er kann neue Strukturen legen. Er weiß, es werden Spieler gekauft, die er will. Ist einfacher, als wenn du als Pep Guardiola kommst und Heynckes hat gerade das Triple gewonnen. Bei Liverpool muss man natürlich sagen, die Fußstapfen von Klopp, die sind natürlich riesig. Die können Meister werden. Das ist schon sehr, sehr schwer. Und ich muss sagen, wenn ich mir die Mannschaft von Liverpool anschaue, nicht so einfach, wenn der Salah jetzt auch noch weggeht. Die Qualität ist vielleicht auch nicht ganz so hoch, wie das immer von außen wirkt. Ich glaube, da ist Bayern sogar dankbarer.
Du sagst eben, Alonso überstrahlt alles in der Kandidatenfrage für die Trainerposition beim FC Bayern. Wer steht denn in seinem Schatten?
Naja, es ist ja, wie gesagt, die Frage, was will man dann? Und man hat ja schon beim FC Bayern mal so eine Regel festgelegt, Wir brauchen, und das war nach Ancelotti, Trainer, die Deutsch sprechen. Und da sind halt nicht so viele auf dem Markt. Das wurde jetzt wieder ein bisschen aufgeweicht und gesagt, Englisch reicht auch. Man muss wissen, also Thomas Tuchel, der hält seine Mannschaftsansprachen auch auf Englisch. Also das kann nicht das einzige Kriterium sein. Allerdings, es ist schon einfacher, auch in der Zusammenarbeit mit den Medien. Es ist natürlich diese kleinen Nuancen, die du in der Kabine spürst. Ist es besser, wenn du Deutsch kannst? Und Sebastian Hoeneß ist natürlich ein Kandidat, schon familiär, sehr verbunden mit dem Club. Er hat schon beim FC Bayern gearbeitet, hat also auch Stallgeruch. Der steht tatsächlich sehr hoch auf der alternativen Liste. Ich kann ihn schlecht einschätzen, ob er weiß, dass es vielleicht ein bisschen ein riskantes Spiel wird, wenn der da wirklich auftaucht. Man muss sagen, Alonso mag auch neuer, junger Trainer sein, aber wenn Alonso vor der Mannschaft steht, dann steht ja da nicht nur der Trainer Alonso, da steht ja auch der Spieler Alonso, der zig Champions League Titel gewonnen hat mit Liverpool, mit Real Madrid, da hat jeder Spieler schon von Haus aus Respekt und hört zu. Das kann Sebastian Hoeneß jetzt nicht verweisen. Er ist ein guter Trainer, das hat er jetzt nachgewiesen. In Stuttgart hat Ideen, aber da läuft es natürlich auch. Wenn da Krise ist in Stuttgart, möchte ich mal sehen. Und wenn Krise ist bei Bayern, dann möchte ich es nicht sehen. Also das ist schon nicht so unriskant.
Man darf nicht vergessen, er hat ja auch schwere Zeiten bei der TSG Hoffenheim gehabt, wo er nicht unbedingt eine gute Figur abgegeben hat. Also insofern gehe ich da analog zu deiner Meinung. Was ist mit Robert De Zerbi? Der Name wird ja nun auch gehandelt, weil er sehr erfolgreich in der Premier League als Trainer arbeitet. Ist das wirklich ein Kandidat?
Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Kandidat. Max Eberl schätzt ihn sehr. Er ist natürlich aber nicht nur bei Bayern auf der Liste. Barcelona hat er sehr, sehr gute Karten. Liverpool ist sein Name gefallen. Chelsea interessiert sich für den. Spricht kein Deutsch und gilt auch nicht als ganz einfach, habe ich gehört. Muss ein schräger Typ sein, wenn man seine Karriere mal anschaut. Hat im Ausland jetzt auch nicht die Top-Clubs trainiert. Donetsk. Er will in Ruhe arbeiten. Das ist ihm offenbar, was ich aus seinem Umfeld gehört habe, wichtiger als jetzt beim Top-Club. Und was bei Bayern ein bisschen das Problem werden könnte, hat einen riesen Trainerstab. Und das möchte man beim FC Bayern vermeiden. Erfahrung aus der Vergangenheit. Die wollen jetzt nicht wieder einen kompletten Trainerstab einkaufen müssen, der dann wieder komplett die Struktur im Club verändert. Die wollen lieber einen Trainer, der kann seinen Assistenten mitbringen und vielleicht nochmal plus eins. Aber wirklich irgendwie so 10 Mann einkaufen, könnte ein bisschen schwierig werden.
Sag mal, der Vertrag mit Julian Nagelsmann, ist der eigentlich komplett aufgelöst beim FC Bayern oder ruht er nur, weil er beim DFB unter Vertrag steht?
Nee, der Vertrag, auch ganz interessant, habe ich auch vor kurzem jetzt nochmal frisch gehört, hätte sowieso noch einen kleinen Baustein drin gehabt. Und zwar nach 3 Jahren wäre der eh kündbar gewesen. Also wie gesagt, spätestens jetzt hätte es sich sowieso erledigt gehabt. Also kein Vertrag mehr mit Bayern. Wenn du darauf hinaus willst, ob sie ihn zurückholen wollen, ich denke nein.
Also der FC Bayern hat ja in der Vergangenheit schon mal Trainer zurückgeholt und jetzt im Nachhinein weiß man, war vielleicht alles doch nicht so schlecht, wie er es gemacht hat, auch wenn Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić einen anderen Eindruck vermittelt haben. Also das würdest du ausschließen, dass er zurückkommt?
Also ich habe gehört, er könnte sich durchaus nochmal vorstellen, hat hier noch ein paar Rechnungen offen, wie du sagst, hat gezeigt, dass es eigentlich gar nicht so schlecht war, was er gemacht hat, dann würde es gerne nochmal zeigen, dass es noch besser kann. Allerdings bei den Bayern-Verantwortlichen war so ein bisschen das Feedback, da muss jetzt erstmal wieder ein bisschen Gras über die Sache wachsen. Ich schließe nicht aus, dass wir ihn nochmal in München sehen, wie du sagst. Große Erfolgsgeschichten, Hitzfeld, Heinkes, die Comebacks waren immer schön, waren immer groß, aber der ist erst 36, also der hat noch ein bisschen Zeit und was man so aus Dortmund hört, ist er da ein bisschen höher im Kurs.
Wie hoch steht Dortmund denn bei ihm im Kurs?
Ist vorstellbar, tatsächlich, ich glaube nach wie vor, jetzt entscheiden die Gespräche mit dem DFB, bieten die ihm das an, will der DFB überhaupt mit ihm weiterarbeiten? Er könnte sich anscheinend sehr gut vorstellen. Dann schwebt noch der Name Klopp im Raum, von dem natürlich alle Deutschen träumen. WM mit Klopp, USA, Mexiko, Kanada. Wer hätte das nicht gern? In der aktuellen Sportbild haben wir ein Szenario aufgeworfen, das beim DFB Thema ist. Also mit Sandro Wagner ist einer da, Assistent von Nagelsmann, der das interimsmäßig übernehmen könnte, bis Klopps Sabbatjahr dann durch ist. Ob der wirklich ein ganzes Jahr Pause braucht, wage ich auch zu bezweifeln. Hatten wir ja schon mal, wer bei Dortmund aufgehört hat. Ich habe da gehört, dass seine Frau dann im Umfeld gesagt hat, hoffentlich findet er bald wieder einen Job. Der ist so aktiv, das hält ja keiner aus. Und dann hat er tatsächlich mit so früher angefangen. Also.
Aber nahtlosen Übergang dann zu Bayern schließt er auch aus in dem Fall.
Klopp zu Bayern, ja, direkt im Sommer?
Ja,
ja, ich glaube, das ist nicht vermittelbar von Klopp-Seite zu den Liverpool-Fans. Du kannst nicht sagen, du bist leer, du bist ausgelaugt und gehst dann direkt zum nächsten Club. Ich bin mir auch nicht sicher, er hat ja auch versichert bei Liverpool, dass er keine andere englische Clubmannschaft mehr übernehmen wird, ob er dann wirklich bei Bayern auf der Bank sitzen könnte und nicht sein Vermächtnis bei Dortmund zerstört. Ich weiß, es würde ihn jucken, es würde ihn reizen, aber es wäre natürlich schon eine Gewissensfrage.
Was auf jeden Fall auf die Bayern zukommt, wenn sie einen neuen Trainer verpflichten, zumindest wenn die von dir eingangs genannten Namen dann zum Tragen kommen, wieder eine Ablösesumme für die Bayern-Trainer. Wie viel von den 100 Millionen, die man jetzt nicht in Neubauten investiert, müsste denn dafür aufgerufen werden?
Ja, haben wir natürlich die Woche auch schon diskutiert. Es gab ja diese Meldung, dass es ja schon ganz klare Ablösesummen für Xabi Alonso gäbe. 15 Millionen, 225, jetzt in dem Jahr bis zu 25 Millionen Euro. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut, also, und auch mit ein paar Leverkusener Verantwortlichen gesprochen. Also die gibt's noch nicht, die wollen ihn nicht verkaufen. Aber klar ist, die würden natürlich eine Ablöse fordern. Warum auch nicht? Der hat Vertrag bis 2026. Allerdings ist jetzt die große Frage, die Zahlen, die da gespielt wurden, die lagen natürlich ganz, ganz nah an denen von Nagelsmann, die Bayern an Leipzig bezahlt hatte. Das waren eben Sockelbetrag 15, der bis 25 ansteigen konnte. Letztendlich wurden es 20. Ist jetzt die Frage, Leverkusen hat das Gentleman Agreement und gesagt, wir legen dir keine Steine in den Weg, ob sie Alonso jetzt so eine hohe Ablöse ans Bein binden würden. Ich glaube es nicht. Andererseits kann man natürlich argumentieren, wenn der Meister wird und vielleicht auch noch den Pokal holt, dann ist er natürlich viel, viel wertvoller, als Nagelsmann es damals war. Und er hat die gleiche Vertragslaufzeit. Dann könnten die natürlich sagen, ja, dann wollen wir, wenn der schon 25 kassiert hätte, dann wollen wir 30. Also das ist noch total offen.
Haben die Bayern damals so ein bisschen die Preise verdorben durch diese hohe Ablösesumme an Nagelsmann?
Ich glaube,
für Nagelsmann.
Das ist halt immer eine Frage. Also sie wollten ihn unbedingt und Leipzig, und das ist auch der große Unterschied, die wollten den halt auch nicht abgeben, hatten allerdings auch so ein gewisses Gentleman Agreement. Am Ende konnte man sich nicht mehr genau erinnern an dieses Gespräch zwischen Minzlaff und Nagelsmann. Nagelsmann hat gesagt, ja, da gab es die klare Zusage. Bei der anderen Seite gesagt, ja, habe ich das wirklich gesagt? Also wenn man mal schaut, in England wurden solche Zahlen ja auch schon bezahlt. Also ich erinnere mich, Chelsea hat für einen Trainer schon so viel gezahlt. Also das waren nicht allein die Bayern.
Alle mal herhören.
Du hast eingangs schon gesagt, du bist auch als Bayern-Insider bekannt. Nicht nur, weil du seit über 20 Jahren Bayern-Reporter bist, sondern weil du das Ganze natürlich auch in einem gleichnamigen Podcast, deine Erkenntnisse aus deinen Recherchen, aus deinen Gesprächen und deinen Insights ins Netz stellst, in verbaler Form, nicht nur bei uns, sondern auch in deinem eigenen Podcast. Mach ein bisschen Werbung.
Ja, jeden Freitag, wer reinhören will, natürlich mit dem legendären True or Not True Ping Pong. Auch da ist es eingebaut, wo wir Gerüchte einordnen. Meistens ist mein lieber Kollege und Partner Tobi Altscheffel dabei. Und da geht es dann wirklich nur um Bayern. Wir haben auch viele Hörerfragen drin, wo ich immer wieder sehr interessiert zuhöre. Das sind echt immer Gedankengänge, wo ich sage, eigentlich, wieso bin ich da selber nicht drauf gekommen? Und ab und zu muss ich sagen, Stichwort Schwarmwissen, haben sie Spieler vorgeschlagen, wo ich gesagt habe, okay, da muss ich mal bei Bayern nachhaken, und tatsächlich war der ein oder andere Treffer dabei. Also wie gesagt, ich kann nicht alle Spiele in Europa schauen, deshalb hilft es immer sehr und es macht die Sache einfach viel, viel spannender.
Wie lange macht ihr das schon?
Ja, also wir sind jetzt glaube ich schon bei, lass mich schätzen, 160 Folgen, sicherlich 2 Jahre müssten sein, und macht nach wie vor Spaß. Ist wirklich schön, wenn man wirklich die Leute dann im Stadion begegnet, wo ich mir mal denke, die sprechen mich da auf dem Podcast an, obwohl sie eigentlich da meistens nur meine Stimme hören, aber anscheinend, man ist halt im Podcast, und ihr wisst es, einfach man geht dem Hörer direkt ins Ohr, man ist in seinem Kopf und da bleibt anscheinend auch was hängen.
Man darf auch nicht vergessen, er ist auch Bestseller-Autor. Er hat als Bayern-Insider auch, ich glaube, 2 Bücher inzwischen veröffentlicht zum FC Bayern. Sehr, sehr lesenswert, und tatsächlich tauche ich in diesen Büchern auch auf.
Ja, danke bitte. Das hätte ich auch erwähnt. Du kommst auch drin vor. Das stimmt.
Das stimmt.
Dann? Kommt er denn positiv weg in den Büchern?
Ja, also es ist, Pitt kommt in meinem ersten Buch drin vor, Inside FC Bayern. Das zweite heißt dann tatsächlich auch Bayern Insider, bei dem Riva Verlag erschienen. Und das erste Buch ist halt so ein bisschen die Phase dieser goldenen Generation. Schweinsteiger ist der Protagonist, der eigentlich parallel mit mir seine Karriere macht, ich abseits beim Journalismus, er auf dem Platz. Und wir alle haben uns da ein bisschen durchzukämpfen und Pitt war auch ein großer Förderer von mir. Allerdings auch, hat viel verlangt, das muss man auch sagen, teilweise der Magath, der Sportbild. Und da kommen ein paar
Anekdoten. Hättest du Medizinbälle geschleppt, ja? Christian Falk, um das hier mal einmal zu erzählen, würde niemals Medizinbälle schleppen. Er würde immer jemanden finden, der sie für ihn trägt, ja? Das ist sagen wir, die große Kunst des Christian Falk, dass er immer eine Lösung kriegt, mit einem Cappuccino in der Hand die besten News zu generieren, ja? Hiermit löse ich auch auf, wen ich für den besten Chefreporter halte. Ich war ja Chefredakteur, aber natürlich habe ich immer ein Reportergen in mir und ich messe alle Chefreporter an mir und deswegen muss ich so eitel sein zu sagen, wie viel Prozent Gottschalk steckt in Christian Falk und so wie bei Patrick Berger oder Kerry Hau fast 100%. Insofern gibt es gar kein Ranking da. Aber Christian Falk ist mit Sicherheit einer der, also wenn nicht sogar der, aber einer der besten Chefreporter, mit denen ich je zusammengearbeitet habe.
Vielen Dank, Peter. Ich bin auch in dem Gebäude, wo ich damals schon die eine oder andere Nacht auf der Couch verbracht habe. Die Couch gibt's immer noch. Weil wir zwei dann stundenlang, Sonntag war da noch Andruck, aber der war leider offen, bis 1-2 Uhr früh über die Schlagzeile gestritten haben. Du hättest sie immer gerne ein bisschen schärfer gehabt. Ich habe gesagt, da so weit können wir jetzt aber wirklich nicht gehen, wenn ich morgen wieder zur Säbener Straße gehen soll. Also waren schöne Zeiten, waren interessante Zeiten, aber sie waren auch nicht immer einfach.
Aber mal so eine Frage nebenbei, was findest du schöner, die alte Printzeit oder doch das Digitale, wo du sogar einen eigenen Podcast machen kannst?
Ja, das ist ja immer so ein bisschen die Gretchenfrage. Du kennst ja die Generation vor mir, vor uns, da wollen wir keine Namen nennen. Ich möchte halt nie dieser Journalist sein, der sagt, ja, früher war alles besser, früher war alles schöner. Ich muss sagen, ich habe es immer geschätzt, auch wie ich noch bei der Münchner TZ war, wenn abends, und du warst bei der Abendzeitung, abends die Andrucke kamen, du hast verglichen, habe ich die bessere Zeile, habe ich die bessere Geschichte, habe ich was verpasst? Und wer wirklich ehrgeizig war, hat um 19 Uhr dann nochmal komplett angefangen, alle abzutelefonieren. Das war schön. Sportbild nach wie vor, finde ich, das ist wie die Schallplatte im Regal, höre ich immer noch, ist einfach ein Qualitätsprodukt, ist einfach schön in der Hand zu haben, auch, aber ich möchte auch nicht jammern. Also früher war es halt so, du bist von der Pressekonferenz mit deinem Blog zurückgegangen und hattest alles, was jetzt gerade nicht im Radio gelaufen bist, also 12 Stunden exklusiv, bis du es geschrieben hast. Die Möglichkeit, dass du jetzt dein Handy in die Hand nimmst und haust die Breaking News direkt raus, du kannst es in deinem Podcast besprechen, du machst ein Video und stellst es auf TikTok, das hat auch was, das mache ich kein Geheimnis draus.
Was sonst noch so los ist.
Als Bayern-Reporter schaust du ja vornehmlich auf die ersten 3 Plätze in der Bundesliga-Tabelle. Guckst du manchmal auch auf die letzten 3 Plätze der Bundesliga-Tabelle oder interessiert dich das per se schon nicht? Und oder nur, wenn der Gegner gerade zufällig Mainz 05 heißt?
Nein, also so arrogant bin ich dann auch nicht. Ich schaue mir sehr gerne den Abstiegskampf an. In den letzten Jahren war man ja dazu verdonnert, weil es meistens spannender war als oben am Liga-Gipfel. Also macht mir Spaß und ich muss sagen, ich bin ja dann doch ein bisschen Traditionist. Also so ein Club wie Bochum, der macht mir halt richtig Spaß. Und wenn die Kölner runtergehen würden, dann blutet auch mir das Herz. Also da bin ich schon dabei.
Wie siehst du denn die Chancen der Kölner jetzt im zweiten rheinischen Derby relativ kurz hintereinander bei Borussia Mönchengladbach am Samstag?
Boah. Ich muss sagen, der Punkteabstand, der ist natürlich inzwischen schon riesig. Die Mannschaft natürlich jetzt nicht wirklich stabil. Baumgart, ein großer Verlust. Finde ich schade, dass man das gemacht hat. Also Gladbach ist natürlich jetzt auch nicht wirklich stabil. Trotzdem glaube ich, dass die einfach noch mehr Qualität in dieser Mannschaft haben und auch tiefer stehen, als es eigentlich die Mannschaft verdient hätte.
Oder sind die Gladbacher schon mit dem Gedanken bei Saarbrücken?
Nein, das glaube ich nicht, gerade vor solchen wichtigen Spielen. Das ist ja, ich habe gestern Real Madrid wieder gesehen, also da muss man sagen, die waren wirklich nicht gut und Leipzig war die viel, viel bessere Mannschaft. Aber man hat auch immer wieder gesehen, diese Mannschaft hat die Qualität, jetzt müssen wir wieder ein bisschen anziehen, dann machen wir das Tor und das reicht dann auch. Aber so eine Qualität hat Gladbach eben nicht, deshalb stehen sie da, wo sie sind. Da tust du schon gut daran, dass du dich vorher ein bisschen in Form spielst, weil dass du dann wieder den Hebel umlegst, das schaffen die nicht.
Können die Mainzer die Bayern überraschen am Wochenende?
Definitiv. Also wer sich die Statistiken so ein bisschen anschaut, also die letzten Male in der Rückrunde dreimal hat Bayern nicht gewonnen gegen Mainz. Schlechteste Bilanz überhaupt gegen alle Mannschaften. Allerdings muss man fairerweise sagen, das waren auch Heimspiele von Mainz. Zuletzt natürlich Tuchel Hinrunde gewonnen, aber wir erinnern uns an die letzte Saison. Jetzt kann man da nicht sagen, es war ein unwichtiges Spiel, das er da verklatscht hat gegen Mainz. Da war die Meisterschaft eigentlich schon futsch am 29. Spieltag, muss es gewesen sein. Also die Mainzer, die spielen so, wie es Bayern eigentlich nicht mag. Heimvorteil Bayern ist natürlich schon Pfund. Allerdings, ihr habt ja meine Tipps gesehen. Also gegen Freiburg hätte ich ja auch gedacht, dass sie gewinnen.
Aber jetzt mit dem Lazio-Spiel im Rücken, du hast ja vorhin gesagt, es könnte vielleicht was Klick gemacht haben, könnte vielleicht eine Initialzündung sein.
Ja, ich finde halt, das Entscheidende ist, Thomas Tuchel soll halt jetzt bitte nicht mehr rumexperimentieren an dieser Mannschaft. Der soll die jetzt so spielen lassen. Das ist einfach das, was verpasst wurde, die Mannschaft einspielen lassen. Jetzt hat er eine Achse mit Neuer, mit De Ligt, mit Müller, mit Kane. Die hätte er schon viel, viel früher herausarbeiten müssen. Mit Pavlovic, einen wirklich Jungen, der sich daran wirklich ein bisschen klammern kann. Der Kimmich hat rechts akzeptiert. Bitte nicht mehr umstellen, Herr Tuchel, dann kann wirklich noch was gehen, nicht nur in der Liga vor allem, sondern auch in der Champions League, weil da sehe ich jetzt keine Übermannschaft.
Auch nicht Manchester City oder Real, hattest du eben schon gesagt, die sind vielleicht doch an einem guten Tag durchaus gefährdbar.
Ja, also ich glaube, es ist wirklich nur Manchester City, die über allen Mannschaften steht. Hängt natürlich auch ein bisschen dann von so einem Haaland ab. Wie ist er in Form? Ist er in Form? Ist er nicht verletzt? Wenn Haaland auf dem Platz ist, wirklich sehr, sehr schwierig, weil dann ist wirklich dieses Element, das Pep ja früher nie in seinem Spiel haben wollte. Ich erinnere mich, wie er Lewandowski links außen bei Bayern spielen hat lassen. Das hat er jetzt dann doch irgendwann mal kapiert. Ich sage ja, manche Trainer sind ja auch ein bisschen zu verkopft. So wie Tuchel, bei Pep, erinnere ich mich, hat gegen Tuchel ja schon mein Champions League Finale verloren, weil er Gündogan auf der 6 bringen musste statt Rodri, also auch mir ein Rätsel, wie man das machen kann. Also Pep ist immer wieder für sowas gut, deshalb auch gegen City hast du immer eine Chance.
Und wenn wir dann nochmal in den Abstiegskampf der Bundesliga gucken und einfach nochmal Darmstadt uns nochmal anschauen, nach der Klatsche gegen Augsburg vom Wochenende, jetzt gegen Leipzig in Leipzig, also zumindest wieder 0-6 werden die Darmstädter wahrscheinlich bei der Chancenauswertung der Leipziger aktuell nicht befürchten müssen.
Ja, also wie gesagt, bei Darmstadt habe ich es ehrlich schon befürchtet. Da darf ich wieder auf meine Tipps zurückkommen. Ich weiß noch, Walter Straten, wie ich die Tipps geschickt hatte, rief mich an. Sportchef bei Bild, der meine Tipps dann ins Blatt heben musste, meinte auch, du hast Bayern gegen Darmstadt in Darmstadt 7-1 getippt. Da habe ich gesagt, naja, ich glaube, jetzt geht dir ein bisschen die Luft aus. Also, ob es Leipzig so hoch macht, vielleicht nicht. Aber ich glaube, da ist auch was passiert bei Darmstadt jetzt. Und keine guten Gefühle für die Lilien, muss ich sagen.
Wenn du schon bewiesen hast, dass du keine Ahnung hast, wie man den Titelkampf tippt, dann zumindest doch den Abstiegskampf. Drei Mannschaften sind abgeschlagen, zwei steigen ab, einer kommt in die Relegation, vermutlich gegen den HSV. Wem traust du von den dreien zu, in die Relegation zu kommen? Köln, Mainz oder Darmstadt?
Ich wünsche es definitiv Köln. Aber wenn ich mir die Entwicklung unter den neuen Bo angeschaut habe, ist da einfach jetzt wieder viel, viel mehr Feuer drin bei Mainz. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Momentum. Die letzten Spiele haben gezeigt, da geht noch was. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass die nochmal an den Kölnern vorbeiziehen, so leid es mir und so weh es mir in der Seele tut. Und Poldi möge mir verzeihen.
So, dadurch, dass ich nachgefragt habe, hast du die Glaskugel dir erspart von Malte Asmus, weil ich bin der neue Glaskugel-Experte hier in diesem Podcast. Wunderbar.
In der Tat, seit drei Wochen, immer wieder.
Ja, ich entwaffne dich, wo ich kann.
Ja, das ist gut, aber am Montag entwaffnest du mich nicht, weil da bist du nicht dabei.
Das stimmt, da darfst du schalten und walten, wie du möchtest.
Ich krieg da nur hinterher einen an die Ohren, krieg dann den Medizinball hinten auf den Rücken und dann muss ich diesen Berg der Leiden da hoch, oder wie das damals bei Magath hieß.
Wenn ich den Medizinball von Christian Feig entwenden kann.
Werden wir mal gucken, am nächsten Montag. Aber das war's erstmal für heute, für den Fever Pitch Podcast am Donnerstag. Den kriegt ihr natürlich überall, wo es Podcasts gibt, den Fever Pitch Newsletter jeden Werktag, wenn ihr ihn abonniert, unter feverpitch.de. Ja, und die Informationen von Christian Feig, dem Bayern Insider aus erster Hand bei X, bei Bild, Sportbild, im Bayern Insider Podcast. Man kommt an dir nicht vorbei, Christian.
Tja, das ist der Anspruch der Münchner und jetzt muss ich nur noch schauen, dass ich unter den Chefreportern bei Pit Gottschalk auch noch die Nummer 1 werde. Dann habe ich es geschafft.
dann viel Spaß dabei oder viel Erfolg dabei. Bei dieser Arbeit an Pitt kommt man relativ selten vorbei, aber vielleicht schaffst du es mit einem Beinschuss.
Man kann es probieren. Viel Glück dabei.
Christian Pitt, vielen Dank.
Tschüss. Tschüss, ciao, ciao.
Servus. Fieber Pitt, der Fußballpodcast.